5, 4, 3, 2, 1.
Welcome back.
Schön zu hören.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe, der 16. Ausgabe unseres Toni-Podcasts. Und ich begrüße wie immer die Sarah.
Hallo, liebe Podcast-Kollegen.
Den Jeppe.
Hallo, auch draußen an den Empfangsgeräten.
Und natürlich auch den Moritz.
Hallo, ich grüße alle, die mich kennen.
Die 16. Ausgabe heißt heute Zwei wie Pech und Schwefel, unschlagbare Duos. Eine unumstritten besonders beliebte Konstellation in der Popkultur, aber auch im Hörspiel. Wir fragen uns heute, gibt es bestimmte Duotypen? Sind alle Paarkonstellationen ein waschechtes Duo? Wir haben auf jeden Fall jeder ein Duo mitgebracht, richtig? Ne? Ich habe eins mitgebracht. Jeppe, hast du auch eins mitgebracht?
Ja, aber sowas von, ja. Ihr auch, hoffe ich.
Wir haben die besten Duos.
Da wird fleißig genickt. Da wird genickt.
Ja, ja, Moritz überlegt noch. Zur Not überlegen wir uns ganz spontan was. Nein, Quatsch, wir haben auch welche mitgebracht.
Ja, also ne, zwei wie Pech und Schwefel. Aber bevor wir das uns angucken, anhören und besprechen, geben wir natürlich auch nochmal die Auflösung vom letzten Rätsel von der 15. Ausgabe. Da ging es ja um die Pippi Langstrumpf. Und Jeppe, du hast die Auswertung mitgebracht.
Ja, ich habe, glaube ich, schon versagt, das Spiel zu erklären beim letzten Mal. Ihr erinnert euch, es ging darum zu rechnen, wie Pippi rechnen würde in dieser, was sie in ihrem Lied tut, in diesem 2x3 macht. Und die richtige Antwort ist natürlich 2x3 macht laut Pippi 4 und 4x3, also und 3 macht 9. Und 3x3 macht 6. Und irgendwie kommt jetzt wie die hinten dran. Ich weiß nicht mehr genau.
Wieder, wer will's von mir lernen?
Wer will's von mir lernen? Okay. Und wie ich mein es schon mir gefällt. Das wurde jedenfalls das wie kam sehr oft in den Einsendungen vor. Ihr habt das, also sehr viele Leute haben das sehr richtig gemacht. Das ist stark von euch.
Hat auch nicht einer Andrea Nahles beantwortet? Andrea Nahles, also nee,
das, politische Gags.
Ich möchte es auch. Jede falsche Antwort möchte ich bitte darauf zurückführen, dass Jeppe es ganz schlecht erklärt hatte. Ihr habt das toll gemacht da draußen. Vielen Dank für eure zahlreichen Einsendungen. Ich habe auch mitbekommen, dass kurzzeitig unsere Systeme ausgefallen sind. So viele richtige Antworten trudelten da ein.
Das war aber nur der Ansturm auf die Autogrammkarten einer gewissen Toni-Podcasterin, die Server überlastet haben. Ich glaube, da ging es gar nicht um richtige Antworten.
Ach, hör doch auf.
Da werde ich ganz rot, Moritz. Das kann nicht sein.
Ja, ich hoffe, ihr alle, die ihr mitspielen wolltet, konntet mitspielen. Und es gibt auch dieses Mal natürlich wieder was zu gewinnen. Und diesmal ist es noch einfacher, man muss nämlich noch weniger zuhören. Man muss nämlich viel mehr kreativ sein. Aber da kommen wir ja viel, viel später zu. Denn jetzt geht's doch erstmal los mit unserem...
Ja, Duos. Ich habe mal überlegt, wie wäre es denn, wenn wir mal mit den persönlichen Lieblingsduos aus eurer Kindheit beginnen würden? Ja. Was war denn bei euch so in der Kindheit am Start? Das ist auch mal so ein bisschen der Blick in die... In den Zeitgeist, ne? Ja. Lieblingsduos.
Ich könnte ja vielleicht mal anfangen mit einem kleinen Quiz. Weiß denn jemand, wer die zwei wie Pech und Schwefel sind? Das ist ein Titel.
Das weiß doch jeder. Aber wir fragen jetzt mal die Jüngste hier in der Runde, weil die guckt etwas fragend. Sarah.
Oh Gott, ja. Ich habe eine Vermutung, aber wenn ich das jetzt kundtue und es ist komplett daneben.
Dann lachen wir mit dir und nicht über dich.
Dann schneiden wir es raus, Sarah. Wenn es wirklich ganz falsch ist und total, wenn du dich damit ein bisschen blamierst, dann schneiden wir es natürlich raus.
Okay, es gibt doch diese zwei.
Ja, diese zwei ist schon mal richtig bei Duo. Ja,
das, seht ihr, warte, ich werde es jetzt so aufbauen, dass ich am Weg merke, wenn es falsch ist.
So an unserer Körpersprache, also okay.
Komm, Kamera aus.
Okay, es gibt doch diese zwei Herrschaften, die vorwiegend in Filmen vorkamen. Und einer derer Film hieß Vier Fäuste für ein Halleluja.
Wärmer.
Ja. Oh, okay. Terence Hill und der andere.
Der andere?
Mann. Bud Spencer. Bud Spencer?
Gespenst.
Der andere Mann.
Bud mit.
Nee, sehr gut, sehr gut.
B-U-D-S. Ja, war richtig. Okay, Gott sei Dank. Ich dachte
die zwei
schon,
sind natürlich tatsächlich für die Titelsuche.
Der Bruder von Buzz Lightyear ist Buzz Spencer.
Das war eins deiner Helden-Duos aus der Kindheit.
Absolut. Und natürlich sind die ja auch so einfach so ein sicherer Titel, Bringer. Also ich hatte kurz mal geguckt, dass es genau, es gibt die vier Fürste für ein Halleluja, zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, zwei Missionare, zwei außer Rand und Band, zwei Fäuste räumen auf, zwei Asse trumpfen auf, zwei bärenstarke Typen, zwei Supertypen in meinem, ach, also ein Fundus. Aber ich fand, ich muss tatsächlich auch sagen, also ich weiß nicht, Kinder, wenn man noch so sagen kann, meiner Generation, glaube ich, kennen das alle, dass man sich an einem Samstag, meistens war davor irgendwie Waschtag oder so, und das hat man zähneknirschend geschafft, weil man im Bademantel danach irgendwann Samstag nachmittags, abends kamen dann irgendwie ganz oft ein Bud Spencer und Terence Hill Film.
Das ist das typische Kabel 1 Nachmittagsprogramm gewesen, als man jung war.
Dann bist du eine andere Generation.
Bei Jeppe lief das noch im Hauptprogramm.
Ich habe das nicht auf Kabel 1 geguckt, aber ich muss das jetzt ja auch nicht vertiefen.
Wir haben sie zuletzt noch geguckt. Mein Mann ist nämlich auch Riesenfan, deswegen wollte ich jetzt auch nichts Falsches sagen, weil das hätte auf jeden Fall den Haussegen in Schieflage gebracht, weil er zuletzt noch unserem älteren Sohn einen Film gezeigt hatte. Und da habe ich so mit einem Auge mitgeguckt.
Habe ich auch gemacht. Es tatsächlich, erstaunlicherweise hat es nicht verfangen. Was aber daran liegt, und das war ein sehr unglückliches Timing, das lief irgendwo auf Kabel 1. Und wir sind tatsächlich in so eine Dialogszene reingeraten. Und die Jungs wollten mir irgendwann nicht mehr glauben, dass doch, gleich fliegen hier alle durch die Luft. Und es ist total lustig. Aber es gibt ja auch diese ganz tiefsinnigen langen Phasen, wo irgendwie Charaktere entwickelt werden, glaube ich. Da sind wir reingerutscht.
Ja, gut.
Was hattet ihr denn noch so für Duos?
Ja, ich habe das ist jetzt für euch wahrscheinlich super langweilig, aber für mich mein absolutes Lieblingsduo sind Benjamin Blümchen und Otto. Also da kann ich nicht dran vorbei. Ich habe wirklich in meinem Kopf gekramt, ob da nicht irgendwas anderes noch zu finden ist. Aber es ist und bleibt und kommt immer wieder dahin zurück. Ja. Es sind Benjamin und Otto.
Was macht denn den Otto so besonders?
Ich glaube, das ist es vielleicht auch so ein bisschen, dass sie ein ganz klares Duo sind. Aber Otto ja eher so der Unaufgeregte ist, weil Benjamin so der Star ist und trotzdem funktionieren die so als...
Sind die ein Duo oder ist Otto der Sidekick von Benjamin?
Hätte ich auch. Das ist...
Findet ihr?
Ja, nee, ich weiß nicht.
Ich finde, dass Otto eine ganz wichtige Rolle spielt. Also ich meine, es gibt ja... Also, oder mir ist keine bekannt, es gibt keine einzige Folge, in der Otto nicht auftaucht. Und ja, ich weiß, was ihr meint, ne, dass er vielleicht als Charakter selber nicht auf Augenhöhe ist.
Aber er ist auf jeden Fall ein wichtiges Korrektiv für Benjamin, der nun wirklich sehr anarchisch ist in dem, was er machen möchte. Und da ist eigentlich immer ganz gut, dass Otto dabei ist und teilweise den Elefanten etwas zu bremsen in seinem Tatendrang.
Und ihm ja schon auch, also er ist ja die Anknüpfung an die richtige Welt und kann ihm dann irgendwie auch zwischendurch sagen, nee, Benjamin, also das läuft hier anders oder so, ne? So funktioniert das nicht. Du kannst nicht als Bademeister jetzt ins Becken springen, das klappt nicht oder so. Ja, das stimmt. Benjamin und Otto.
Mein Duo ist tatsächlich das Dynamische.
Gab es ein dynamisches Duo?
Na klar gibt es das dynamische Duo. Und das ist?
Harald Junke und Eddie Arendt?
Fast. Na, Batman. Batman.
Also wenn ich Benjamin und Otto sagen darf, also dann...
Von wegen Sidekick.
Ja, dann
Batman und Robin heißen das dynamische Duo.
Ja, aber das ist nun wirklich ein Sidekick, der Robin.
Das hat sich, die Anwälte von Robin haben sich das irgendwann erkämpft. Alle Welt kennt Batman und irgendwann haben die gesagt, ihr sagt jetzt immer, ihr seid das dynamische Duo.
Damit sie einen Spin-off über Robin drehen können.
Okay, wenn das als Duo nicht zählt, obwohl es obviously einen Namen hat, dann habe ich noch ein zweites mitgebracht, wo ich aber nicht sicher bin, ob man es als Duo zählen kann, weil da nämlich noch zwei andere mit rumhüpfen. Das sind Chip und Chap.
Ja, also definitiv. Oh, guter Punkt.
Weil es sind ja noch Trixie und Samson dabei, aber es baut ja alles um Chip und Chap auf.
Na, der Titelsong lässt auch nicht viel Platz für die beiden anderen, oder? Chip, 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 Chip und
Chap. Trixie und Samson.
Ritter des Rehechts. Ja, das, okay.
Genau, die fand ich super.
Ihr müsst mir das sagen, weil ich kenne die nicht.
Oh, und Sven muss sich das mal stundenlang anhören, weil die auch diese sympathisch hochgetunten, gepinchten Stimmen haben, oder?
Ja, das sind Eichhörnchen. Ist Disney, oder?
Ja, das ist Disney.
Okay, meine Güte. Ich bin total auf dem Schlauch, natürlich. Jetzt weiß ich.
Chip und Chap sind zwei Erdhörnchen. Ja. Nee, sind das Erdhörnchen?
Erdhörnchen, ja. Ich glaube, so nennt man das.
Das sind aber nicht diese Chipmunks, oder? Die jetzt wieder...
Nein, das ist Alvin und die Chipmunks. Nee,
das sind Elvin. Das sind aber auch drei. Das sind Elvin, Simon und Theodore.
Genau,
das Theodore. Ist kein Du.
Ja, das...
Da sprechen wir dann im Podcast dynamische Trios drüber.
Genau.
Ja, ich habe mein Duo ist wirklich super oldschool und vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber es ist einfach das erste Hörspielduo auch für mich. Das sind Old Shatterhand und Winnetou.
Oh.
Bei meinem allerersten Schallplattenspieler, den ich irgendwann in den 70ern bekommen habe, der Schatz im Silbersee. Bei mir klingt noch die Stimme von Hans Petsch, heißt der gute Mann. Das ist der, war der Sprecher, der die mit so einer ganz, also so einer unglaublich uniken Reibeisenstimme. Und der Schatz im Silbersee war meine allererste Hörspiel-Langspielplatte. Ja, und Old Shatterhand und Winnetou. Jetzt möchte ich mal hören, wer da der Sidekick sein soll. Also das ist wirklich das Duo Infernale, oder?
Für mich sind das aber auf jeden Fall nicht das Hörspiel, sondern für mich sind es einfach Pierre Bries und Lex Barker, oder?
Absolut. Ja,
also das sind schon wirklich auch dann übergreifend Kindheiten bestimmt, Karl May.
Absolut. Ja. Und was ich jetzt nicht mehr verstehen kann im Nachhinein, ich wollte als Kind immer der Pomaden-Lex sein. Ich fand Lex Barker irgendwie cooler, was ich nicht mehr nachvollziehen kann. Ich weiß nicht.
Hätte wahrscheinlich wegen diesen Wildlederfransen, die trägst du doch heute auch noch.
Die Schuhe, ja.
Häufig, habe ich auch schon gesehen.
Ich habe dir nur mit so dieses Hemd hattest du doch auf der letzten Weihnachtsfeier.
Finde ich schön. Ja, die halten sich auch super.
Das ist lange her.
Gibt es denn auch so bei euch so Konstellationen, die jetzt nicht so immer nur Mensch-Mensch sind oder Tier-Tier? Jetzt hatten wir schon.
Ich hatte Benjamin
ja,
und Otto.
Ja, das war ja kein Duo. Okay.
Doch, das spätestens als Moritz sein Batman und Robin ausgepackt hat, haben wir das als absolutes Ja.
Wer kennt denn ein Mensch-Maschinen-Duo, was total meine Kindheit geprägt hat?
Mensch-Maschine?
Vielleicht kennst du das.
Kann da noch irgendwas von Star Wars oder sowas sein?
Ja, das ginge bestimmt auch. Star Wars, genau. Aber bei mir war es tatsächlich auch Knight Rider. Kennt ihr das noch? Ein Computer und ein Auto, ein Mann. Es klingt so wie drei in der Ansage, aber es ist ja dieses schon prophetisch selbstfahrende Auto.
Und ein besonderer Mann.
Und ein sehr besonderer Mann. Knight Rider für mich, ein Computer, Auto und dieser Mann, das war das Coolste. Und das war für mich auch so ein bisschen, so eine Art Coming-of-Age-Erfahrung. Ich weiß nämlich noch genau, das war immer die Zeit dienstags. Meine Eltern waren weg und meine Oma hat bei uns gewohnt. Und mit der musste ich eigentlich zusammen Fernsehen gucken. Zum Beispiel ein Fall für zwei, um nochmal ein anderes sehr, sehr wichtiges Duo zu nennen. Aber ich habe mich irgendwann emanzipiert und habe gesagt, Oma, es läuft Knight Rider, das will ich gucken. Und da konnte ich mich irgendwann durchsetzen. Und dann hieß es immer, ach, kommt heute wieder dieses Knicktrieder? Ja, ja, dann guck das mal. Das weiß ich noch. Das war eine sehr schöne Erinnerung an Knight Rider.
Von der Foundation für Recht und Verfassung.
Ganz genau. Von der NGO, genau.
Ich habe noch einen wirklich, also wer den kennt, wenn überhaupt, dann kann das nur der Jeppe sein. Es sind Maxi Fund und Mini Fund. Das war wirklich so ein.
Noch nie gehört.
Kennt das noch jemand? Nee, ne?
Noch nie gehört.
Okay, ist nicht so schlimm. Maxi Fund und Mini Fund waren jedenfalls so zwei Fantasiefiguren, die wirklich auch immer sehr, also sehr schöne Abenteuer erlebt haben. Hm. Aber okay, ich stoppe es an dieser Stelle. Wer's wissen will, muss dann mal bei Wikipedia gucken oder vielleicht auch bei YouTube. Es war auf jeden Fall wunderschön.
Wer hat diese Lücke aufholen, versprochen?
Und ich habe auch noch ein Duo, was mir gerade ganz spontan einfällt, was glaube ich eins der ersten Duos war, mit denen ich in Berührung gekommen bin. Und zwar war es in der Schule. Wir hatten die bunte Fibel und da gab es Fu und Fahrer. Und Fu und Fahrer waren so zwei Sockenpuppen, zwei Orangene, die uns was beigebracht haben. Like, wer es noch kennt.
Ich glaube, zu meiner Zeit, ich war dann ja eher in so einem Notbildungsprogramm. Wir hatten uns, glaube ich, auf Fu fokussiert.
Du hattest Fahrer gar nicht.
Fahrer, das ist zu kompliziert für die Landbuben. Jetzt macht mal erstmal Fu, schreibt mal Fu 150.000 Mal in dieses Schönschreibeheft, was seinen Namen nicht verdient.
Ja, dann gab es auch noch so drei Buchstabenkinder, die da mitgespielt haben. Uta und Ole und sowas. Also wirklich sehr, sehr, sehr simpel.
Sehr schön. Wollen wir denn mal loslegen mit unserem, ich würde sagen, Trommelwirbel? Toni Duell.
Allein deshalb, Jeppe, der Trommelwirbel gebührt wie immer diesen unfassbar tollen Wortspiel.
Wortspiel ist deine Sportart, Jeppe.
Ja, ich kann damit nicht umgehen. Vor allen Dingen so süffisant präsentiert. Also jeder hat einen Toni, den er hier ins Rennen schicken will, in dem ein Duo vorkommt, seiner Meinung nach. Und wir wollen die uns gegenseitig präsentieren und dann zwischendurch auch bewerten. Nach, weiß ich nicht, Coolness, Abenteuerlichkeit, was die für Fälle lösen. Das müssen wir aber gleich auch noch festlegen.
Ich hätte gerne noch einen Glamour-Faktor oder sowas.
Ja. Glamour-Faktor ist auch sehr gut. Ich bin mal gespannt, was das mit deinem Duo macht.
Das sind Stars, sag ich dir.
Das sind Stars. Okay.
Heißt aber, wir müssen aus unserem Quartett jetzt mal zwei Duos machen.
Ist das
machen.
Nicht schön? Heute ist alles wirklich so Dialektik. Also zwei Zweier-Teams.
Dann möchte ich will mit Moritz, weil Moritz hatte eben auch ein Duo, das kein Duo war und ich hatte ein Duo, das kein Duo war. Ich finde, das passt heute
ja.
gut.
Finde ich sehr gut, ja. Dann sind wir Team 1 und ihr seid Team 5.
Ja, Sven, gerne. Also es klingt jetzt so, als Sven. wären wir der Rest, der irgendwie auf der Bank sitzen blieb und nicht gewählt wurde. Aber ich sage ja zu diesem Duo.
Das sind die beiden alten Herren, die hinten auf der Parkbank sitzen und sagen, lass doch mal die jungen Leute, sollen die doch mal anfangen. Das Schöne ist ja, das müsst ihr auch noch wissen, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die Jury ist ja der Jeppe.
Wie bitte?
Wer hat das denn bestimmt?
Das ist mir so eingefallen, dass das gut wäre.
Ich fand das eigentlich auch ganz gut. Aber
ja, jetzt in der Konstellation fände ich es auch ganz gut.
Habt ihr das nicht mitbekommen? Da habt ihr wieder, weil ihr wieder so viel
Genau,
Unsinn
da waren die jungen
habt,
Leute ne? wieder die ganze Zeit am Handy und haben es nicht mitbekommen.
Die jungen Hüpfer.
Ach ja.
Ja. Okay.
Darf ich nochmal wechseln?
Sarah, nein, wir machen die fertig.
Ich bleib bei dir. Wie geht das jetzt? Immer einer aus jedem Duo trägt eines seiner Duos vor, ne? Sowas.
Genau, Jeppe, willst du das Spiel noch einmal erklären?
Ganz sicher nicht.
Wie oft wollte ich es denn noch manipulieren? Also,
wollen wir denn noch so Kategorien schaffen, um den Schein einer Objektivität in der Bewertung zu geben, damit ich irgendwas
zusammenrechnen kann? Ja, lass doch jeder eine Kategorie machen. Also, ich habe schon den Glamour-Faktor in den Raum geworfen.
Glamour-Faktor, finde ich gut.
Wir machen dann so 1 bis 5 Punkte oder sowas, ne?
Ich bringe eine, also in Sachen Wortspiel möchte ich auch einen, ich möchte den Coolness-Faktor bitte einbringen. Also aber Kohl mit K-O-H-L. Coolness-Faktor.
Stark. Das gibt schon mal einen Punkt.
Ich überlege gerade, was gut für meinen Toni wäre.
Immer strategisch.
Dann möchte ich den Faktor Newcomer wählen.
Den was? Den Faktor, was?
Newcomer.
Also
sprich, wie aktuell ein Thema ist.
Newcomer wie...
Ein Duo, wie was für ein aktuelles Duo, wie die Aktualität des
wie
Duos.
Aktuell.
Die Aktualität des Duos. Qualität auf die Sekunde genau oder? Okay, aber erstmal dann
es
noch
kommt,
Jeppe.
Kommt drauf an.
Jeppe, dein Kriterium.
Okay, was haben wir? Glamour-Faktor, Coolness, Aktualität. Was wäre denn jetzt noch?
Streifenförmigkeit.
Streifenförmigkeit.
Ich glaube, da wird hier wieder manipuliert.
Streifenförmigkeit sagt mir nicht zu. Vielleicht die Schwere der Aufgaben oder Größe der Aufgaben. Also so macht man es unterhalb von Welt retten, löst man was Kleines.
Ach so, die Herausforderung so ein
Herausforderungslevel.
Bisschen. Herausforderungslevel. Okay. Warte, ich muss überlegen, ob das für meinen Toni gut ist.
Nein, musst du
ja,
nicht.
Ja, können wir nicht.
Okay, dann lies doch mal vor.
So, dann hätten wir den Glamour-Faktor, den Coolness-Faktor, die Aktualität des Duos, der Newcomer-Factor und die Größe der Aufgabe oder der Aufgaben, schon mal sagen. Es gibt da gespannt. Duos, die haben mal locker, Svens und meine Duos, die haben locker mehr als eine Aufgabe.
Ihr kennt doch eure Duos gar nicht. Wie willst du das
wissen? Ich kenne aber den Sven, ich weiß.
Du weißt die.
Aber Parkbank, du bist die Jury, ne?
Deswegen. Sarah, irgendwann kommst du auch mal in die Gelegenheit, Parkbankgespräche zu führen, wenn man den ganzen Tag nichts zu tun hat.
Das ist extra so eine Einstellung bei Zoom, die kann man wählen. Genau, das machen Sven und ich immer. Wir machen immer Parkbankgespräch. Gut, welches Team will denn anfangen? Oder wer aus dem Team, um es jetzt nicht zu kompliziert machen?
Ja, also immer Ladies first. Sarah, möchtest du?
Gut, dann fange ich an. Ach so, gegen wen? Darf ich mir das aussuchen? Ja. Dann gegen Jeppe.
Dün.
Dann hau raus. Was hasse denn okay. im Köcher?
Ich bin immer gespannt.
Also ich möchte einmal kurz erklären.
Und wehe, das ist kein echtes Duo.
Ihr dürft das nicht sagen dann. Das hätten wir als Kategorie noch nehmen müssen, welches überhaupt ein Duo ist. Also, ich erkläre kurz die Gründe, warum ich mich für dieses Duo entschieden habe. Und zwar aus folgenden Gründen. Erstens, fantastisches Duo. Das werdet ihr gleich hören. Zweitens, die Grundlage für dieses Hörspiel und diesen Toni ist ein Film von 1991, welches bekanntermaßen mein Geburtsjahr ist. Und die Geschichte dieses Tonis hat französischen Ursprung, was sehr zu unserem aktuellen Thema in der Firma passt, denn ganz, ganz bald sind wir in Frankreich am Start. Und ihr
Und so, Frankreich und jetzt, hat ja schon mal einen hohen Glamour-Faktor.
Na, selbstverständlich. Und wo wir gerade bei Glamour-Faktor sind, wir sprechen über niemand Geringeres als die Schöne und das Biest. Die selbstverständlich ein Du sind. Da sie,
nee. Ist das von Disney?
Das ist ja gut, das ist der inoffizielle Grund eigentlich, warum ich die beiden genommen habe. Das wollte ich jetzt so nicht aufbauen.
Wähle immer nur einen Toni, von dem du Bettwäsche hast. Ja. Gut, Sarah, sorry.
Ich habe tatsächlich Bettwäsche davon.
Ist das süß.
Und der Jefe weiß, warum auch immer.
Okay, aber da muss ich ganz klar sagen, also Glamour-Faktor ist das für mich 5 von 5 möglichen Punkten.
Jetzt lass sie erstmal ausreden.
Ja, danke Moritz, absolut zu Recht. Schön, dass du das hier schon angebracht hast. Ich möchte dir ein bisschen darüber erzählen. Also, es ist ja ein sehr, sehr neuer Toni, der gerade frisch sozusagen auf den Markt gekommen ist und bei euch in den Kinderzimmern hoffentlich schon steht. Es ist natürlich Belle, die Schöne, die den Toni darstellt in ihrem wunderschönen, glamourösen, sehr aktuellen, gelben Kleid. In der Hand ein Buch, weil sie auch sehr belesen und intelligent ist. Und wie ich gerade schon einleitend gesagt habe, es ist eine Geschichte, die auf einem französischen Volksmärchen beruht. Viele kennen, glaube ich, die Verfilmung eben von 1991. Disney ist bekannt. Es ist wieder, wie bei all unseren Disney-Hörspielen, das Hörspiel zum Film. Das heißt, mit allen Originalstimmen aus dem Film. Und zusätzlich, und das ist grandios, mit den Liedern aus dem Film, wovon ich glaube, 3 von 5 Liedern Oscar prämiert sind. Also wenn das nicht glamourös ist, ja, dann weiß ich auch
schwer
nicht.
Schwer von der Hand zu weisen.
So, wer die Geschichte nicht kennt und es wird wenig gegeben. Es geht im Grunde um das dynamische Duo, die Schöne und das Biest eben, wohingegen die Geschichte eben beginnt mit der Schönen, die sich in dem kleinen Dörfchen, in dem sie aufwächst, zusammen mit ihrem etwas verrückten Vater, der Erfinder ist, nicht ganz so zugehörig fühlt, weil sie eben so ein bisschen freiheitsliebend und auch schon ein bisschen fortschrittlich in ihrer Denke ist. Und in diesem Dörfchen ist alles noch so ganz urig und alle Schuster bleibt bei deinen Leisten, ist, glaube ich, da so der Leitspruch in diesem Dörfchen. Und da fühlt sie sich jetzt nicht so 100%ig zugehörig. Und sie folgt dann irgendwann ihrem Vater, der im Wald verloren geht, als er zu einer Veranstaltung mit seiner neuesten Erfindung fahren wollte, und macht sich auf die Suche. Und dieser Vater landet in dem Wald hilfesuchend bei einem abgelegenen Schloss. Und in diesem Schloss lebt ein verwunschener Prinz, der jetzt mittlerweile eben ein Biest ist. Und eine Fee hatte ihn damals in dieses Biest verwandelt, weil sie eben das Innere nach außen kehren wollte, weil er eben ein ganz schlechter Mensch war. Und nun ist es an Belle, zusammen mit dem Biest eben diesen Fluch zu brechen. Und beide müssen so ein bisschen sich entgegenkommen. Die freiheitsliebende Belle ist eingeschlossen dann später in dem Schloss. Und das Biest, das eher so jähzornig ist, muss sich auf diese zarte Person Belle einlassen. Und so müssen sie dann durch den ganzen Film und eben auch durch das Hörspiel hinweg zusammenwachsen als Duo, und um am Ende den Fluch zu brechen.
Das ist ja schon ein ziemlich großes Hindernis, was sie da überkommen müssen, oder?
Das ist, kann man sagen, eine große Herausforderung.
Naja, wenn ich das richtig weiß, und ich habe es jetzt nicht ganz gesehen, aber sie müssen einmal einen Wiener Walzer tanzen und dann hat sich die Sache auch, oder?
Oh mein
Sehr
Gott.
Sehr gut, würde ich auch so sehen, genau.
Ja. Darf ich mal ganz unschuldig fragen, helfen die denn irgendjemandem außer sich selbst?
Ja. Natürlich darfst du das fragen und ich möchte es auch gerne beantworten, Jefe, denn
Zeitschinden.
Folgendes ist nämlich der Fall: Nicht nur das Biest wurde verwunschen, sondern auch all seine sein ganzes Gefolge im Schloss wurde auch verwandelt von dieser Fee, und zwar nicht in so grässliche Kreaturen, sondern eben in den Teekessel, in den Besen, in den Kleiderschrank, in eine Tasse und ähnlichen. Und natürlich haben die beiden selbstverständlich auch den Auftrag, dem Gefolge zur Freiheit und zu ihrer ursprünglichen Gestalt wieder zurückzuhelfen, ganz klar.
Ja, also, oder Sven, also wir können zumindest erstmal zugeben, das ist ein schöner Toni und das klingt nach einer sehr schönen Geschichte.
Ein tolles Duo, wolltest du sagen?
Das ist wirklich sehr glamourös, ohne jeden Zweifel. Aber ich würde irgendwie fast gar nicht jetzt schon die Bewertung, am Ende ist es dann doch auch ein Duell. Jeppe, vielleicht trägst du nochmal erstmal deinen Antagonisten vor. Am Ende ist es manchmal ja vielleicht dann doch nur ein Sieg um Nasenlänge. Und da möchten wir mal hören.
Ja.
Oder ich würde jetzt zumindest sehr gerne hören.
Ja, also ich habe heute nicht nur die grüne Toni-Box dabei. Danach hattest du diesmal gar nicht gefragt, Sven, fällt mir gerade ein. Sondern auch einen grünen Helden. Da merken welche auf. Und zwar ist es Shrek, der Tollkühne. ich möchte sagen, der tollkühnste Held. Und natürlich ist es nicht nur ein tollkühner Held, sondern auch ein tollkühnes Duo, selbst wenn, Moritz, das Thema hatten wir schon, manchmal gibt es einen, der irgendwie die Prokura hat und alles unterschreibt und vorne dran steht auf den Kinoplakaten, aber die wahre Kraft kommt aus einem Duo. Und das möchte ich euch erklären. Also das ist natürlich Shrek, wahrscheinlich sollten es viele kennen, haben wir auch im Programm als Toni, ist von einem Kinofilm von 2001 der erste, nach einem Kinderbuch von William Steig, der das, man merke auf, mit 83 Jahren geschrieben hat, finde ich erstaunlich. Hat den ersten Oscar übrigens gewonnen für einen Animationsfilm. Der erste, der vergeben wurde, ging an Shrek. Es gab 3 Fortsetzungen. Sarah wird gleich noch ein paar Passagen aus dem Musical singen, das es natürlich auch noch dazu gab. Und wir haben aber jetzt natürlich auch schon seit einiger Zeit einen Tony. Auch da ist es die Original-Hörspielfassung zum Film, ist 62 Minuten lang. Und eine wunderschöne, coole Geschichte, weil also diese gesamte Welt der Märchen wird so durch den Kakao, man könnte fast sagen durch den Schlamm gezogen, dass es einfach sehr cool ist. Denn Shrek ist ein Oger. Übrigens etymologisch auch mit dem Ork, den Herr der Ringe-Orks, verwandt. Nur mal am Rande. Also ein fieses Wesen, das in Sümpfen haust, hässlich ist, Riesenkräfte hat, eine Schreckensgestalt, schlechtes Benehmen. Also so eine Art irgendwie, Super Size Olchi, könnte man sagen. Also wirklich so ein fettes, mieses Viech. Aber eigentlich ist es ein sympathischer Kerl, der seine Ruhe haben möchte. Hatte aber nicht mehr, weil in dem Sumpf irgendwann die Hölle los ist, in dem Sumpf, in dem er lebt, weil Lord Farquaad, der Despot in diesem Königreich, irgendwie alle magischen Wesen in den Sumpf verbannt. Dann ist da auf einmal viel los und er beschwert sich. Und auf einmal hat er so ein Himmelfahrtskommando an den Hacken, nämlich die schöne Prinzessin Fiona aus den Klauen eines Drachen zu befreien. Das ist Shreks Aufgabe. Und dabei steht ihm dann zur Seite sein Best Buddy, sein coolster Kumpel, aber auch irgendwie, seine Geißel, er ist die Makita unter den Nervensägen, Esel. Er hat keinen Namen, aber für mich der coolste Typ der Animationscharaktere, die es überhaupt gibt. Im Original von Freddie Murphy, geil gesprochen.
Der heißt Eddie. Der gute Mann.
Deswegen, ja.
Oh Gott.
Freddie Murphy.
Ich war falsch abgewogen, okay? Eddie Murphy, und auch von dem Synchronsprecher in der deutschen Fassung ist es super geil gemacht. Dieser Esel führt Shrek in manchen Schlamassel, aber hilft ihm auch immer wieder und ist ein wirklich immer treuer Gefährte. Die beiden sind wirklich ein tolles Duo. Und wie sie diese Prinzessin retten, die übrigens auch noch ein Geheimnis hat, und wie sie beide mitunter auch unorthodox die Liebe finden, das ist einfach wunderbar. Und welche noch vielen, vielen schrägen Märchenfiguren und Ereignisse in diesem Toni auftauchen und auch weiteren Geschichten, das müsst ihr irgendwie selber rausfinden, will ich jetzt gar nicht alles im Detail erzählen. Aber für mich sind Shrek und Esel einfach ein unschlagbar gutes Duo.
Aber ohne den geringsten Glamour.
Ja.
Sorry.
Ja. Wie bitte?
Mal, Sven.
Das ist...
Tu was?
Das ist, es geht um Prinzessin Fiona unter anderem.
Aber die ist nicht Teil des Duos.
Moritz, die ist nicht Teil des Duos. Dein Problem, das ist immer gut, wenn's, ja, das ist das Level, auf dem wir hier arbeiten wollen, das, ja.
Ja.
Los.
Ja, dein Problem ist halt, dass du zu sehr auf die Ogernasen starrst und nicht die wahre, die Glamourösität, den Glamour der gesamten Geschichte. Ich gebe mal an Jeppe ab.
Ja, also.
Und wirklich neu ist das jetzt auch nicht.
Also ich muss ein bisschen gestehen, Moritz, es tut mir leid, aber ich finde Shrek schon auch super cool. So. Schade, dass er weder Glamour-Faktor noch besonders viel Aktualität mitbringt.
Ach was.
Aber nein, ich muss ehrlich gestehen, das ist echt, also ich habe die Filme alle geliebt. Es gab ja irgendwie mehrere Teile. Esel ist super lustig. Ich mag diese Ironie in dem Film wahnsinnig gerne. Ich finde, das kommt im Hörspiel auch total gut rüber. Also es ist schon...
Naja, und ist es nicht ein bisschen so?
Ich überlege, wie ich aus der Nummer rauskomme. Ich möchte doch gegen Sven antreten.
Natürlich, dem hängt immer ein bisschen viel Schlamm an den Hacken und er rülpst auch ein bisschen unglamourös. Aber tatsächlich, während man doch bei Beauty and the Beast, wenn ich das richtig verstanden habe, letztlich sich ja um dieses kleine Schlösschen da dreht, in dem man da irgendwie Walzer tanzt und die Untertassen ein Eigenleben führen, geht es ja hier um ein gesamtes Königreich, was am Ende ja auch errettet wird. Und im weiteren Verlauf wird er ja sogar König, der Shrek, so, und nicht nur irgendwie Kerlchen von so einem Schloss. Aber in gewisser Weise kann ich das, glaube ich, gelten lassen. Es ist nicht so auf Glamour angelegt wie Beauty and the Beast, das würde ich schon sagen. Wollen wir mal auswerten?
Ja, also machen wir das jetzt eigentlich so wie beim Eiskunstlauf, dass jeder sozusagen so einen Punkt in die Luft hält virtuell und dann wird, oder nee, ach Quatsch, wir hatten ja gesagt, Jeppe, du bist doch der Juror. Also verteil du doch mal bitte die Punkte.
Ach, ich würde sagen.
Wie viele Glamour-Punkte bekommt denn Beauty and the Beast?
Wir haben noch ein Vetorecht, würde ich sagen. Aber ja, sag doch mal gerne.
Das entscheiden wir zusammen. Nur da ich der einzige Nicht-Diskalkyliker bin, würde ich das am Ende einfach irgendwie summa summarum zusammenziehen. Und das ist dann so ein bisschen diffuser Prozess, wo keiner mehr richtig weiß, welcher Sieger ausgespuckt wird. So hatte ich mir das gedacht.
Okay, also Glamour-Faktor.
Beim Glamour-Faktor sehe ich vollkommen ein, da ist Beauty and the Dings, kriegt 5 Punkte.
5, ja.
Und ja, dann kriegt der Shrek kriegt dann halt 3. Ich bin jetzt am Anfang noch generös, Sven.
Also die 3 ja, sind geschenkt, ne? So ein Oger, der im Schlamm lebt.
Ja. Du würdest noch tiefer
wegen
gehen.
Wegen Fiona. Der Oger lebt doch auch in einer Gesamtsituation.
Aber der Oger Fiona ist nicht Teil des Duos. Wir bewerten hier den Glamour-Faktor des Duos.
2 Punkte.
Des Esels und eines Ogers.
Das können wir locker aushalten, Sven, weil wenn jetzt der Coolness-Faktor kommt, bitte rechtfertigt mir, warum in Sachen Coolness die auch nur 1 Punkt kriegen sollten, die beiden sehr, sehr goldigen, sehr süßen.
Ach Jeppe, du findest es nicht mittlerweile super cool, wenn man intelligent ist, wie Belle zum Beispiel. Es ist sehr belesen und
starke
sehr viel
Frauenfiguren.
Sorry Leute, da muss ich wirklich wortklauberisch unterwegs sein. Es geht um den Coolness-Faktor. Das heißt, da geht es ein bisschen um das, man darf so ein bisschen um die Dreckigkeit.
Also das ein bisschen das Gegenteil von Glamour-Welt. Also
okay.
Die Erdigkeit.
Ja, es ist schon ziemlich schmutzig da in dem Schloss. Also muss man sagen.
Nee,
das ist schon
dann
sehr
seid ihr
raus.
Dann kriegen wir jetzt, wenn das so das ist, 5 Punkte und ihr ein. Ach, dann liegt ihr schon zurück. Das finde ich jetzt doof.
Das gibt's doch gar nicht.
Doch gar okay,
weiter geht's mit der Schwere der Aufgabe.
Ist jetzt aber
doof. Was haben wir denn da?
News-Faktor haben wir ja dieses komische Aktualität dieser Dings. Und
das stimmt, das kommt als nächstes.
Ich wollte eigentlich nur einführen, dass ihr nicht wieder mit den ganzen Duos kommt, die ich alle nicht kenne aus.
Ist ja schon gut. Also wenn Shrek, der Film ist von 2001, das Kinderbuch ist auch aus den 90ern, glaube ich.
Ja.
Jetzt ihr.
Also ja, die Fassung, die wir hier haben, ist von 1991, aber wie wir alle wissen, gibt es ja noch eine Realverfilmung von 2017.
Beide 3 Punkte.
Wollte ich sagen.
Danke. Die Größe der Aufgabe, ein interessanter Punkt, wie ich finde. Also rettet man die ganze Welt, kreist man nur um seinen kleinen hochadeligen Mikrokosmos.
Also Jeppe, hast du denn gesehen, wie die da mit den Mistgabeln und den Fackeln antanzen?
Es geht ja darum, zu machen. Hm.
Danke, Moritz.
Also da muss ich tatsächlich einräumen, bei aller Subjektivität, das ist nicht die Aufgabe, das Biest zu entbiesten, ist auch nicht klein zu reden, Jeppe.
Das ist hart. Also gerade auf dieser emotionalen Ebene, ne? Also du musst ja da wirklich aus einem kaltherzigen, jähzornigen, wütenden Biest ein liebendes Wesen machen, das fähig ist zu lieben. Also gibt es denn auf der Welt eine schwerere Aufgabe als diese, frage ich euch, liebe Mitpodcaster.
Oh. Meinst du jetzt ohne oder mit
ganz klar nein.
Psychopharmaka?
Ja, das hat sie jetzt schön erklärt. Das war jetzt so... Was soll man da sagen?
Ja, und eine Prinzessin retten ist ja halt auch, also das passiert da ja jeden Tag, ne?
Das ist ein Job
wie jeder andere. Also ich wette, das ist
unentschieden wert.
Moment, aber.
Rettet sich nicht die Prinzessin bei euch dann auch irgendwie ein bisschen von selber?
Nein. Ja, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist ja auch eine selbstbewusste Frau.
Ja, und der Esel bandelt mit dem Drachen an. Also.
Ja, das Thema verfehlt, Freunde.
Welchen Preis zahlst du, um Gutes zu tun? Und naja, gut, okay, also. Es werden am Ende bei
3-2, würde ich sagen. 3-2, würde ich sagen. Also 3 für uns,
zufällig
2 für euch.
Zufällig 3 für euch, 2 für uns.
Nicht zufällig, ganz, ganz klar bewertet.
Ist das denn jetzt irgendwie ausgeglichen am Ende noch? Könnte sein.
Er soll es ja nicht, wir sollen ja gewinnen. Hä? Hast du, Jeppe, soll ich dir das nochmal erklären, wie es funktioniert?
Naja, also gut.
Jeppe, dein eigenes Herr Jury.
Jeppe brauchst du dir nicht erklären zu lassen. Wir wissen, wie es funktioniert.
Aber die Runde, haben Sarah und ich jetzt erstmal für uns entschieden, würde ich sagen. Einfach auch.
Ja, das ist auch emotional. Das ist so wie bei Schwergewichtsboxkämpfen. Ne? Es gibt diesen einen Typen, der dauernd aufs Maul gekriegt hat, aber wieder aufsteht, wenn man dann irgendwie zur Urteilsverkündung kommt und irgendwie die Brust rausmacht. Kommt mir ein bisschen so vor, Moritz. Um vielleicht auch unser Mütchen ein wenig wieder zu kühlen, nach dieser harten ersten Runde und wir gleich in die zweite gehen, haben wir aber natürlich unseren Florian dabei mit seinen immer schönen kleinen akustischen Devotionalien, die er uns zukommen lässt. Und an dieser Stelle haben wir jetzt auch einen. Und natürlich geht es da um ein ganz besonderes, unschlagbares Duo, nämlich das linke und das rechte Ohr. Und wie die wohl zusammenarbeiten und was die tun.
Aus Sprache und Musik.
Der folgende Beitrag arbeitet mit binauralen Aufnahmetechniken, die ein besonders räumliches Klangbild erzeugen. Um das wahrnehmen zu können, empfehle ich das Hören über Kopfhörer.
Hallo? Irgendwas kaputt? Also links hier und... Ach ja, fast hätte ich rechts vergessen. So, jetzt also. Ja klar, unschlagbare Duos. Linkes Ohr und rechtes Ohr. Linkes Ohr und rechtes Ohr gehören natürlich zusammen auf den Kopf. Aber warum eigentlich gleich zwei davon? Okay, stellen wir uns einmal vor, wir hätten nur ein Ohr. Rechtes Ohr also wieder ab. Und jetzt schieben wir es in die Mitte. Davon abgesehen, dass es etwas komisch aussehen würde, hätten wir mit nur einem Ohr sehr große Probleme, uns zu orientieren. Ob etwas rechts oder links von uns passiert, könnten wir nicht sagen, ohne das mit den Augen zu überprüfen. Die Ohren sind wie ein Radar für uns. Das kann man sich gut bei anderen Tieren anschauen. Pferde, Katzen oder Kaninchen beispielsweise können ihre Ohren drehen und damit auf bestimmte Geräusche fokussieren. Die Ohren sind ein 360-Grad-Spürsinn, der durch Türen und Wände geht, der nachts auf uns aufpasst und uns wertvolle Informationen darüber liefert, wo wir gerade sind. Dafür sind die Ohren natürlich nicht ganz allein verantwortlich. Die eigentliche Meisterleistung erledigt unser Gehirn, indem Signale aus den Ohren in Blitzgeschwindigkeit verarbeitet werden. Kommt ein Geräusch von links, so trifft es zuerst auf das linke Ohr. Und Bruchteile von Sekunden später auf das rechte. Aus diesem mikroskopischen Zeitunterschied können wir uns eine Vorstellung davon machen, von wo dieses Geräusch gerade kam. Aber dabei bleibt es nicht. Auch die Reflexionen eines Schallereignisses und die Reflexionen der Reflexionen werden von unserem Gehirn verarbeitet. Intuitiv können wir nach sehr kurzer Zeit Aussagen über die Beschaffenheit des Raumes treffen. Ob klein, groß, gekachelt oder mit Dingen vollgestopft. Unsere Ohren geben uns hier den Überblick.
Das mit dem 360-Grad-Radar hat mir wirklich besonders gut gefallen und ist auch eine quasi schöne Überleitung zu dem 360-Grad-Power-Couple-Duo, was ich hier mitgebracht habe.
Und du möchtest also Runde 2 des Duells eröffnen, des Duoells eröffnen.
Ich habe schon okay. Runde 2 eingeläutet, alter Mann.
Oho.
Und zwar...
Wie bitte?
Oh Gott,
es geht schon gut los.
Ja? Und zwar mein Duo... muss ich noch nicht mal beim Namen nennen. Moritz, und ihr wisst, wer gemeint ist. Hakuna Matata. Diesen Spruch sag ich gern. Hakuna Matata. Geht stets als modern. Das heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. So,
ach,
wer ist
das
es?
Dschungelbuch, herrlich.
Timon und Pumba.
Danke, liebe Sarah, genau.
Gerne.
Ich habe, finde
gute
ich, eins
Wahl,
der
Moritz
besten
in mein Team zu wählen.
Duos mitgebracht, die es im Zeichentrickfilm gibt, und zwar Timon und Pumba aus Der König der Löwen. Das ist eben ein besonders gutes Duo, weil es gar nicht der Hauptakteur dieses Tonys ist. Das ist, wie wir alle wissen, Simba. Und zwar also, Timon und Pumba sind ein Warzenschwein und ein Erdmännchen, die ein sowas von großes Hindernis überkommen müssen. Und zwar müssen sie ihren Erzfeind, den Fressfeind, das Löwenbaby, adoptieren, ernähren und großziehen. Sie finden Simba, der von zu Hause weggelaufen ist. Sie nehmen ihn auf und sie machen aus ihm einen richtig coolen Typen. Dazu haben sie immer noch lässige Sprüche parat, immer eine kleine Lebenshilfe. Coolness-mäßig sind sie sowas von weit vorne, wenn es wirklich hier um die Dreckigkeit geht. Einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig schönes musikalisches Pärchen. Für die Zeit würde ich sagen auch progressiv. Zwei Männer, die zusammenleben und ein Kind aufziehen. Also da hätte ich gern auch noch mal ein paar extra Punkte. Und haben es dann sogar geschafft. Ich glaube, es gab sogar ein Spin-off von Timon und Pumba, weil die so beliebt waren bei der König der Löwen, haben sie dann nochmal ihre eigene Sendung bekommen, was ja wohl der Ritterschlag ist für jedes Pärchen, was jetzt nicht sozusagen im Namen des Filmes steht, wo es drin auftaucht.
Klar.
Timon und Pumba ist mein...
Großartig. Ich bin begeistert,
Moritz. Es ist mein Pärchen. Ich finde es, also wir müssen es wirklich sagen, wir haben uns nicht abgesprochen und finde es total toll, dass wir beide Disney genommen haben.
Also es war bei mir, muss man ehrlicherweise sagen, ein bisschen zu erwarten. Aber ich finde es umso schöner, dass du auch eins gewählt hast.
Ja, ich hatte ein bisschen Angst, weil ich dachte, vielleicht hättest du Timon und Pumba auch. Aber als du angefangen hast zu erzählen, habe ich relativ schnell gemerkt, ich hätte noch ein Backup-Duo gehabt, aber das musste ich dann gar nicht ziehen, sondern konnte mein Haupt, also quasi das Peak-Ass-Duo rauslassen.
Ja, es war auch schlau, ein Duo zu nehmen, das jetzt nicht eben dann... Die Main Characters in der Geschichte. So weit habe ich mich gar nicht so in die Geschichten nochmal reingewagt. Das ist aber ein starkes Duo.
Das fand ich jetzt auch, das muss ich zugeben, das fand ich jetzt auch
nett. Dein Schweigen.
Weil ich natürlich schon anerkenne, dass das nicht das schlechteste Duo ist. Also wenn ich jetzt an unsere Bewertungskriterien denke, das sind die sind solide Abräumer bei allen. Ne?
Wir hatten ja eben irgendwie vorwiegend menschliche Duos oder ein Menschen mit Elefanten.
Mixed Duo.
Und in dem Fall ja ein tierisches Duo, finde ich eigentlich auch ganz cool.
Ja, genau. Ist ja eigentlich klar, dass das Männer sind. Das behauptet der Moritz so. Zwei Männer, die da ein Kind aufziehen.
Timon und Pumba. Hast du mal die Stimmen gehört? Ich glaube, Pumba redet ungefähr so.
Ja, weil Warzenschweine auch so normal immer so Fistelstimmen haben.
Das weiß jeder, dass Warzenschweine relativ tiefe Stimmen haben.
Ja gut, wollen wir uns nicht verstricken. Ja. Von mir aus, ich finde es auch auf jeden Fall eine interessante Wahl, wenngleich, ich meine, wenn man es noch nicht mal zum Toni schafft, zu einer Figur, könnte man jetzt...
Das ließe sich ändern, Moritz. Kein Problem. Bam.
Kein Problem. Das höre ich gerne.
Ich regel.
ich regel das. Okay.
Auf Sarahs Nacken.
Wir dürfen das bis zur Ausstrahlung dieser Podcast-Folge zwar, das werden wir nicht schaffen, aber sonst ist es ein guter Punkt. Kann man mal andenken. Mhm. Und ich meine, sie nehmen in der Geschichte ja auch wirklich einen großen Teil ein. Ne? Also sie sind ja nicht nur untereinander ein fantastisches Duo, sondern sind ja auch eine Riesenstütze dann eben für Simba und auch für Nala und also ganz wertvolle Charaktere in diesem Film. Mhm. Und also
genau, und kommen einfach, ich finde einfach auch diese Einführung der beiden ist super gemacht. Einfach dieses Lied Hakuna Matata ist einfach etwas, das bleibt im Ohr, das hat mich auch dann verfolgt, als ich mich für das Duo entschieden habe und auch nochmal in den König der Löwen Toni reingehört habe, hat mich das Lied dann noch irgendwie ein, zwei Tage als Ohrwurm verfolgt, weil es einfach so einen guten Groove hat.
Ja.
Ja, das stimmt schon. Gleichzeitig, ich hatte ja diese Kategorie mit Größe der Aufgabe, also das hat ja auch immer damit zu tun, was opfert man.
Also ich habe gehört, du hast auch Jungs, oder?
Ja,
wie
genau.
Wie sind die nochmal?
6 und 8. Ich müsste es allmählich drauf haben. Wie gesagt, ich finde, das ist eine ganz alltägliche Tätigkeit, die in Tausenden von Haushalten jeden Tag von morgens bis abends ausgeführt wird. Und wenn man dann noch so ein kleines, süßes Löwenbaby vor sich hat, also wer würde da Nein sagen? Also ich meine unter diesem Faktor, wie viel innere Überwindung und Mut kostet es, das die wirklich großen Aufgaben, die sonst keiner machen würde, anzugehen? Da ist es ja doch eher so, die zwei sind halt eine WG und lassen den mit sich rumchillen.
Jeppe, naja. Sie ziehen das Tier groß, das sie sonst eigentlich fressen würde.
Ah, okay.
Also wir reden ja, also ich hoffe, die Bedrohung ist bei dir nicht so akut in deinem Lebensumfeld, dass deine Kinder dich womöglich fressen könnten. Aber
solange
es
genug
in diesem Falle
sind,
durch.
Ja. Aber ich war ja okay, ja gut.
Also das heißt, sie ziehen da mit der Gefahr dieses Baby, das natürlich so als Baby vielleicht keine große Gefahr darstellt, aber sie wissen ja nicht, was passiert, wenn dieses ausgewachsene wilde Tier plötzlich, ne? Also
gleichzeitig sind sie,
also Siegfried und Roy.
Sind sie nicht so,
also
Typen, die wirklich auch sehr perspektivisch strategisch denken? Ich glaube, das kann man bei aller Liebe festhalten, oder? Ob sie sich wirklich diese Gedanken machen. Aber Ehrlich gesagt will ich die beiden auch gar nicht kleinreden. Ich finde es eine schöne Wahl und ich habe das ganz sichere und gute Gefühl, dass mein Kompagnon Sven gleich ein Duo hier aus der Hüfte zaubert, wo man hier über Timon und Akuna?
Nee. Jetzt nicht hier so tun.
Nee, sag nochmal wirklich, Entschuldigung, Timon.
Meinst du das wirklich? Pumba.
Ach so.
Das ist Suaheli.
Timon und Pumba, ja. Entschuldigung,
Sven,
nee, das war jetzt wirklich.
Chip und Chap nicht und Jepe kommt nicht auf Timon
ich
und Pumba.
Ich möchte Ihnen jeden Respekt zollen. Timon und Pumba, es tut mir leid, das meinte ich überhaupt nicht so. Ich hatte jetzt kurz Namensgedächtnisschwierigkeiten, weil ich mich immer mit den Hauptakteuren von Tonis besser ausgehe. Egal, aber ich glaube,
ja,
Sven.
Ich bin mal gespannt, wie wir gleich dann zur Bewertung kommen, weil ich sag mal, in Sachen Schwere der Aufgabe sind meine zwei schon, sagen wir mal, Wanderer durch die Welten und irgendwie schwer mit Orden behandelt. Ja, eben ging es mit Hakuna Matata los, jetzt muss ich dagegen halten mit
eine Insel mit zwei Bergen und dem tiefen, weiten.
Ja, also,
ne? Noch nie gehört.
Da klingelt es bei mir nicht.
Nee. Es ist schon ein bisschen älter, oder?
Sven, ich glaube, ich kann schon mal die Punkte notieren. Das ist so eine gute Wahl.
Mein Duo sind natürlich Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Beides kohlebeschmierte Eisenbahner. Waschechte Eisenbahner, die auch momentan während dieser Podcast aufgenommen sind, in aller Munde sind. Aber das sind zwei Eisenbahner, die jeweils ihre eigene Lok am Start haben. Ja, worum geht's? Jeder kennt's, glaube ich. Es geht um das beschauliche Land, Lummerland, was ungefähr so doppelt so groß ist wie das Wohnzimmer des Erzählers in unserer Hörspielgeschichte, das regiert wird von König Alfons dem Viertel vor Zwölften und der insgesamt drei Untertanen hat, bis dann irgendwann ein Paket ankommt und in diesem Paket befindet sich ein Findelkind und das ist Jim Knopf. Und Jim Knopf ist sicherlich der eigentliche Held der Geschichte und wird auf jeden Fall zum besten Kumpel von Lukas, dem Lokomotivführer. Die beiden müssen dann irgendwann, nachdem Jim etwas größer ist, aufgrund des Platzmangels auf Lummerland, sich entscheiden, ob sie dem Befehl des Königs, Alfons des Viertel vor Zwölften, Folge leisten und die Emma, die gute alte Emma, die Lok vom Lukas, quasi von der Insel verbannen, um Platz zu schaffen. Das können sie natürlich nicht zulassen, weil die beiden mit der Emma zusammen eine geschworene Gemeinschaft bilden und entscheiden sich daher, Lummerland zu verlassen. Dann geht's eigentlich erst so richtig los. Die fahren nach China. Die überstreiten das höchste Gebirge, die Krone der Welt. Die gehen durch die dunkelste Ecke auf dem ganzen Planeten, das Tal der Dämmerung. Landen in Kummerland, ne, die Verwechslung, weshalb überhaupt der Jim auf Lummerland gelandet ist, war natürlich, weil ein Paket verwechselt wurde. In Kummerland leben die Drachen. Sie besiegen die Drachen. Sie fahren wieder zurück nach China, bringen die Prinzessin mit, die verloren gegangen ist. Sie sorgen für eine Landgewinnung, die dann ermöglicht, dass alle auf Lummerland leben, weil sie nämlich zwischendurch eine schwimmende Insel mal eben einsammeln. Mal ganz ebenso. Und dann geht's in der zweiten Teil der Geschichte, die muss man in dieser Geschichte einfach mit anbringen, die Wilde 13. Sie besiegen die unbesiegbarsten Piraten, die es gibt, nämlich die Wilden 13, die übrigens nur 12 sind. Nebenbei wird das Meeresleuchten zurückgeholt. Nebenbei werden Perpetuum mobile entwickelt. Physikalische Unmöglichkeiten. In jedem Physikbuch steht, ein Perpetuum mobile ist nicht möglich. Die beiden erschaffen es. Und schlussendlich sorgen sie dafür, dass ein verloren gegangenes Land Jambala wieder erscheint, dessen Kaiser und König natürlich nur der Jim ist und das Land wird dann hinterher in Jambala umbenannt. Das ist das, was meine zwei an Aufgaben zu lösen haben. Und mal wie findet ihr die zwei denn? Also ich weiß genau, schlecht findet ihr sie ja auch nicht. Ihr müsst euch jetzt zurückhalten.
Weil ja, ist auch, muss man neidlos anerkennen, ein ganz, ganz starkes Duo.
Ja, ich nicke ehrfürchtig. Also das ist eine gemeine Konkurrenz, muss man ehrlich sagen.
Das ist schon, ne, wenn man sich, wenn man sich nochmal anguckt, die beiden hier, Bison und seine Freundin, eine Prinzessin zu retten, das machen die in Kapitel 17 von 33 mal ebenso von der Autobahnraststätte aus. Und dann geht's weiter zu weiteren 150 Abenteuern.
Das ist jetzt hier gar nicht der Vergleich. Der Moritz tritt hier gegen Sven an.
Genau, darum geht's nicht.
Fairerweise muss man schon noch dazu einmal, also Aktualität, 1960 hat Michael Ende das Buch geschrieben, das war sein erstes Kinderbuch, 62 dann die Fortsetzung. Das ist eines der Werke, die aus der Kinderliteratur, eben sagen wir mal so der jüngeren Vergangenheit, wo es auch heutzutage Debatten gibt um die, ja sagen wir mal, Verwendbarkeit von gewissen Welten oder auch Begriffen.
Nee, finde ich auch total richtig. Ne? Das ist ja auch eine Frage, die wir uns immer wieder stellen. Nichtsdestotrotz und ohne euch dann irgendeiner Form jetzt Punkt des Hu-Schuhs dann zu wollen, ist es natürlich eine Geschichte, ja auch irgendwie so ein Klassiker, dass er nie an Aktualität verliert. Die kennt man, die ist immer aktuell, jedes Kind kennt die. Sicherlich nicht so aktuell wie Timon und Pumba, muss man da auch ganz ehrlich. Oh Gott, ich kann es nicht mal aussprechen. Entschuldigung. Ja. Oh Gott, halt die Klappe, Moritz, ich reite uns hier nur rein. Aber der Glamour-Faktor ist auf jeden Fall nicht so gegeben.
Okay, wollen wir bei wem jetzt? Bei Jim Knopf und Prinzessin Lipi und dem Königreich Jambala und dem Kristall der Unendlichkeit? Also, oder wie heißt das? Nee, nicht der Unendlichkeit.
Also wir sprechen ja hier über Jim Knopf und Lukas den Lokomotivführer, ne? Als du und auch gar nicht über die Wilde 13. Das heißt, da ist auch gar nichts mit König und so. Also,
ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit. Man kann nicht für Glamour-Faktor Punkte für sich claimen und dann bei dem Kohlen des Dings dann auch wieder abräumen wollen. Das funktioniert wahrscheinlich nicht. Nein,
auch dann nicht, wenn man am Schluss Kaiser eines Riesenreiches
hat. Kaiser eines Riesenreiches. Sarah, kennst du einen Kaiser?
Und die Prinzessin von China heiratet. Also ich finde das ganz schön glamourös. Aber okay, ich erkenne es an. Coolness.
In beiden Fällen ist doch, also ich erinnere mich an Pumba auch nur rülpsend. Also so glamourös sind die jetzt auch beide nicht. Also ich fürchte, dass sowohl Svens Duo als auch Moritz, wir müssen uns da glaube ich auch eingestehen, der Glamour-Faktor ist so...
Der Glamour-Faktor ist nicht sonderlich hoch, obwohl natürlich ich sagen muss, dass diese musikalische Darbietung, also es ist immerhin Sir Elton John, der dieses Lied geschrieben hat. Und also Sir Elton John hat relativ viel Glamour, finde ich.
Moritz, hat der Song auch irgendwie einen Oscar oder sowas bekommen? Weil das wäre ja jetzt auch sehr glamourös, muss man sagen.
Also ich glaube, der König der Löwen, der Soundtrack, hat einen Oscar bekommen.
Selbstverständlich, Oscar ist sehr glamourös.
Das können wir jetzt nicht mehr nachprüfen, das kann gar nicht mehr eingehen.
Wahrscheinlich ist der Glamour-Faktor bei beiden so gegen eins.
Ich würde jetzt mal sagen, ja, Glamour-Faktor, eigentlich nur Schlamm an die Füße. Okay, ein bisschen Elton John, sagen wir mal, sie kriegen einen Punkt. Dann,
ich möchte noch kurz erwähnen, dass Frau Malzahn zum goldenen Drachen wird, der Weisheit. Aber es ist schon wieder nicht, dass du, ja, ich verstehe selber. Okay,
ja, doch, aber also da muss man jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Ich würde sagen, wegen all dieses vielen Goldes und Kaiser. Ich meine, Sarah, Stopp. Du bist eine Österreicherin, eine Kaiserin.
Maximal ein Punkt.
Also Maxi,
zwei Punkte, glaube ich, muss man da
also
schon geben.
Simba, das Findelkind, wird zum König.
Ist nicht
zum
das Duo.
König aller Tiere. Habt mir gerade was von Frau Malzahn.
Was hat das Warzenschwein damit zu tun?
Er hat ihn großgezogen.
Ja, die haben das überhaupt erst möglich gemacht.
Er hat ihn großgezogen. Er hat ihn zum König großgezogen. Aller Tiere, des ganzen Königreichs.
Ich muss das jetzt auch abbrechen. Das ist nicht mehr nachvollziehbar für Kunden.
ich muss das abbrechen.
Das abbrechen. Coolness-Faktor, würdet ihr da jetzt beiden, naja, also wenn wirklich Wortsinne Coolness-Faktor.
Also ich meine, okay, vielleicht war es ja sogar von langer Hand geplant, aber wer kann mehr Coolness-Faktor haben als Lokomotivführer, die mit einem Tender voller...
Vielleicht noch Mary Poppins mit ihrem Schornsteinfeger, aber sonst...
Okay, 5 Punkte und sagen wir mal 4 Punkte.
Also Moritz, als du den Glamour-Faktor vorgeschlagen hast als Kategorie, hast du da eine Sekunde drüber nachgedacht, dass du Timon und Pumba ins Rennen schickst?
Bei mir war das alles nicht mit langer Hand geplant.
Moritz,
das mal ehrlich, so stehen.
Das finde ich sehr gut. So habe ich es auch nicht gemacht. Ich wusste ja, dass ich am Ende auswerte. Also, was haben wir noch? Wir haben den ominösen News-Faktor. Da mussten wir jetzt, Sven, ich glaube, da haben wir schon gesagt, okay, da holen wir jetzt nicht ganz.
Da können wir aber jetzt was gut machen. Da können wir ruhig sagen, wir sind da irgendwie bei 4. Na, das ist jetzt nicht
so. Die Lokomotivführer sind zum Zeitpunkt, wo der Podcast aufgenommen wird, in aller Munde. Aktueller geht es nicht mehr.
Nein, kann ich nicht akzeptieren.
Das lasse ich auch nicht gelten. Also, Herr
Veto.
Wie bitte?
Da könnt ihr gerne so.
Es kommt über eine 2 nicht hinaus.
Zwei Punkte
und,
für. Nee, 2 für Klassiker. Das kann
ja,
man gut
genau.
machen. Wir sind und bei einer 4 für. Schon 90er ist immer aktuell.
Aktueller denn je?
Naja, also ist jetzt auch nicht mehr das Neueste vom Neuesten. Also, ne, das hat schon mit unser aller Kindheit zu tun. Sagen wir mal 3 Punkte.
Vier kann man. Also wäre jetzt eine 2 vorne, dann könnte man da definitiv 5 machen, aber so sind wir bei 4.
Jetzt eine 2.
Ich habe keine Ahnung mehr, wie wir stehen, Moritz.
Ich glaube, wir gewinnen. Ich habe es im Gefühl.
Ich habe ein schlechtes Gefühl.
Wart ihr jetzt bei etwa, wo wart ihr gerade? Bei Schwere der Aufgabe?
Nee, bei Aktualität des Duos.
Ach, immer noch ja, bei Aktualität. Ja, da ist doch klar. Da genau, 4:3 für die Warzenschweine. 3.
Schummel dir da jetzt keine 3. So, nächstes Thema. Herausforderung.
Größe der Aufgabe, der Herausforderung. Da haben wir jetzt schon lange drüber gestritten. Aber ich glaube, also da müsste man die 6 erfinden, wenn unter 5 kann man da nicht rausgehen.
Ist ja gut.
Und dagegen irgendwie so einen schwer erziehbaren Halbstarken, der wieder ein bisschen auf Spur gebracht werden muss.
Ja.
Sven, was?
Also ich möchte das ist ja tatsächlich eine schwere Alltagsaufgabe. Das hatten wir aber in dem ersten Duell schon. Diesmal möchte ich mal die globale Perspektive.
Was kriegt ihr eine 5 und wir kriegen eine, also ich will ja jetzt wirklich nicht unsere Mütter und Väter ZuhörerInnen gegen euch aufhetzen, indem ihr die schwere Aufgabe, ein Kind großzuziehen, bis es auf eigenen Beinen steht, so schmälern wollt ihr an dieser Stelle.
Aber zum Beispiel die Windelphase haben die ja übersprungen, und? Die zwei Typen. Ne? Also das ist ja jetzt auch...
Und immerhin ist
er
ist
könnte Jim, sie fressen.
Ist der Lukas doch auch der Ziehvater vom Jim. So, das hat er auch noch mit nebenher gemacht. So.
Das macht er, da macht er gar nicht viel Aufhebens drum. Das macht er so nebenher, weil er so viele tausend Sachen zu lösen hat. Und das ist eben das sehr Gegenwärtige daran. Nicht so, oh, ich erziehe ein Kind, sondern ich habe, das ist eine meiner vielen Aufgaben, die ich parallel versuche, bestmöglich hinzukriegen. Ich würde mal sagen,
2 bis 3 Punkte.
Ja.
3.
3.
Okay, Deal, 3. Ich glaube,
ich glaube auch, dass
so das wer von euch kann,
wer zählen?
Wer von euch kann denn am besten so eine Fahrstuhlmusik machen, weil dann könnte ich jetzt 10 Sekunden das zusammenrechnen. Also, Sven, Ton ab.
Sven, Ton ab. Oh, bist du schon fertig? Oh.
Ja.
Gut, dass du die Aufgabe übernommen hast. Das ging schnell.
Also wenn man sich die Sachen ausdenkt, dann geht's eigentlich doch recht schnell, auch im Kopf. Ich fange mit dem ersten Duell an. Wir hatten Sarah mit Die Schöne und das Biest.
Die Schöne und das Biest, richtig.
Und Jeppe mit Ich weiß es nicht mehr, Schreck. Und da ist es tatsächlich am Ende auf ein 12:12 hinausgelaufen in Punkten.
Nein.
Mehr Glamour-Faktor auf deiner Seite, mehr Coolness-Faktor auf meiner und dann pendelt es hier leicht aus. Wirklich ein Unentschieden. Also punktgleich ging es in die zweite Runde.
Könnte nicht
und
spannender dann, sein.
Moritz, ich glaube, du hast verkackt.
Sollen wir die Auflösung in der nächsten Folge machen? Nee, jetzt machen wir. Und dann bleiben alle total Fingernägel-Count einen Monat lang auf ihrem Hintern sitzen. Nee, ja, wahrscheinlich nicht.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, muss man nur zurückspulen. Also...
Nee, also überprüft werden darf das schon mal gar nicht. Das möchte ich nicht. Ich möchte das nicht. Dann haben wir Moritz mit T-Online und Pupsi.
Timon und Pumba, oh Gott.
Ich, also.
Schreib dir das doch bitte daneben,
ja, das, ja, sonst hätte ich es vorbereitet. Das war jetzt spontan. Und da hat Moritz 12 Punkte und Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, haben am Ende 14 Punkte erzielt.
So deutlich. Das
oh Gott.
Ist nicht gerecht.
Also ich bin nicht böse, ich bin einfach nur enttäuscht.
Das ist nicht gerecht.
Ja. Ja. Komm, Ehre wem Ehre.
Nein, das war wirklich ein sehr gutes Duo, Sven.
Das Rätsel für diese Woche ist natürlich nochmal wieder verrückter. Denn diesmal gibt es gar keine Rätselfrage, sondern ihr stellt uns eine Rätselfrage, schreibt das ins Formular rein auf tonis.com/podcast. Da tragt ihr kreative, lustige Ideen, Rätselaufgaben, Fragen, die ihr ans Team haben wolltet oder unser dynamisches Duo, was nämlich in der nächsten Folge kommt. Und das sind...
Trommelwirbel.
Sven, das sind du bist Gastgeber,
die
sag
beiden
mal.
Gründer und Erfinder. Patrick, der Erfinder, und Markus, sein kongenialer Partner. Markus und Patrick, die Gründer der Tonis, kommen beim nächsten Mal
in unserem
anlässlich
Podcast
des 5. Geburtstags.
Boah, Glamour-Faktor 1000.
Die haben wirklich, die würden im Ranking auch nochmal deutlich nach oben schießen. Aber das Spiel ist ja vorbei, ihr habt ja schon verloren. Also, um jetzt es nicht zu kompliziert zu machen, jetzt haben wir die Ankündigung da reingebracht. Also, Markus und Patrick kommen. Eure Aufgabe, mit der ihr diesmal Tonis gewinnen könnt für diese Folge, ist, dass ihr nicht eine Frage beantwortet, sondern uns selber eine kreative Frage stellt und die drei lustigsten, kreativsten, hilfreichsten, schönsten, die stellen wir dann erstens Patrick und Markus und zweitens gewinnt ihr dann auch ein paar Tonis. Das ist doch diesmal ganz was Einfaches und Schönes. Also, seid kreativ. Ihr wisst, das lernen wir ja immer mehr zu schätzen und freuen uns immer sehr drüber. Und wir sind schon sehr gespannt auf eure Fragen, Ideen. Und Sven, du hast doch sowas Romantisches in der Stimme. Und ich würde sagen, du entlässt jetzt gleich das Publikum und kündigst nochmal an, dass sie sich auf ein wunderschönes Duo freuen können, das einen emotionalen Song vorbereitet hat.
Das bedeutet, dass Sarah und Moritz uns Empire State of Mind...
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Alicia Keys und...
Also wir haben uns darauf geeinigt, dass das Verlierer-Duo natürlich ein Duett zum Besten gibt, was ihr dann zum Ausklang der Folge noch zu hören habt.
Ja, alle wach von unserem Gekrächze.
Traumatisiert.
Es hätte euch nicht schlimmer treffen können, liebe ZuhörerInnen.
Ja, das finde ich eine tolle Idee, Jeppe. Ja, die Folge 16 ist zu Ende, aber noch nicht ganz, denn wir hören noch Moritz und Sarah, denn die hatten heute ohne jeden Zweifel mit ihrem Duett The Time of Their Lives.
I've been waiting for so long, now I've finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy.
Now with passion in your eyes, there's no way we could deceive it secretly. So we take each other's hand, cause we seem to understand the urgency.
Just remember, you are the one thing I can't get enough of.
Enough. So I tell you something. This could be love, because I had the time of my life.
Boah, das war wirklich Gänsehaut. Ja.
Wir entschuldigen uns an dieser Stelle und ich möchte gerne schließen mit den Worten, die mein Mann mir gerade per WhatsApp zukommen hat lassen. Singt ihr jetzt auch noch? Mein Gott, ist das laut. Hört auf damit.
Das nehmen wir, Bolli. Herzlichen Dank an euch
alle. Macht's gut, ihr Lieben.
Es war ein wunderbarer Abend. Wunderschön. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
Denn wir haben gewonnen.
Wir haben gewonnen. Stimmt.